Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute mit unserer 6. Sendung aus der Reihe Wo München fair ist. Mit dieser Sendereihe wollen wir fairen Handel und ökosozialen Konsum ins Bewusstsein der VerbraucherInnen rücken. Dabei schauen wir nicht nur auf München, sondern auch über den Münchner Tellerrand hinaus, auf das Umland, auf die Metropolregion und natürlich noch weiter darüber hinaus auf den globalen Süden, von wo viele fair gehandelte Produkte auch kommen. In dieser Sendung wollen wir zwei Stadtrundgänge vorstellen, bei denen Orte, Initiativen, Unternehmen und vieles mehr vorgestellt werden, wo fair, ressourcenschonend und zukunftsfähig produziert, gehandelt, gearbeitet oder konsumiert wird. Es geht um nachhaltige Lebensmittelproduktion, fair gehandelte Produkte, ökosozialen Konsum, um faire Dienstleistungen und vieles mehr. Stadtführer Max Zeitler stellt uns in der zweiten Hälfte der Sendung seine Tour München wird besser, ein ökosozialer Spaziergang vor, auf der wir ihn ein Stück begleiten durften. Beginnen jedoch wollen wir mit der Tour von Ella von der Heide. Sie hat eine Audiostadtführung mit dem Titel Durch den Bauch von München, Ernährungswende in Sendling konzipiert, bei der es um die Gestaltung eines regionalen, artgerechten, ressourcenschonenden und fairen Ernährungssystems geht.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Kommen wir als erstes zur Audiostadtführung durch den Bauch von München, Ernährungswende in Sendling von der Künstlerin und Filmemacherin Ella von der Heide. Der Hörspaziergang führt durch den Münchner Stadtteil Sendling, der wegen der Großmarkthalle auch der Bauch von München genannt wird. Präsentiert werden 20 ausgewählte Orte, an denen nachhaltige Ernährungsorte geschaffen worden sind. TeilnehmerInnen bekommen so Einblicke in das städtische Ernährungssystem und ein Gefühl dafür, was sich durch eine Ernährungswende im Alltag verändern könnte und nicht zu vergessen, wie sie schmeckt. Der Hörspaziergang beginnt am Wochenmarkt auf dem Margaretenplatz, führt über Stemmerwiese und Stemmerhof vorbei an den Bioläden Hollerbusch, den Sendlinger Hofladen und Hirschvogels Hofladen. An der Sortieranlage und der Großmarkthalle werden Szenarien für den Umbau des Großmarktgeländes erlebbar. Die Stadtführung endet auf dem Gelände des ehemaligen Viehhofs. Hier werden die TeilnehmerInnen eingeladen, eine Insektenrösterei kennenzulernen und durch einen urbanen Garten zu schlendern. Wie sich das anhört, das hören wir jetzt. Wir befinden uns auf der Stemmerwiese, nicht weit weg vom Startpunkt des Hörspaziergangs. Die Wiese mit den Obstbäumen ist das letzte Überbleibsel der Felder des Bauerndorfs, das Untersendling bis zu seiner Eingemeindung nach München 1877 war. Die Stemmerwiese selber wurde durch eine Bürgerinitiative in den 1970er Jahren gerettet. Die wehrte sich erfolgreich gegen eine Verlängerung der Autobahn zur Lindwurmstraße, heißt es in der Audiotour. Und dort an der Stemmerwiese findet sich auch ein Bio-Imker.
Infopunkt Nummer 3. Bio-Imker. Diese Bienen werden von dem Demeter-Bio-Imker Andreas Bock betreut. Den hier geernteten Honig können Sie im Biomarkt Stemmerhof oder auf dem Wochenmarkt am Margaretenplatz kaufen. Bienenhaltung ist eine Form der Landwirtschaft, die mitten in der Stadt möglich ist. In München gibt es noch viel Potenzial, die Ernährungslage für Wild- und Honigbienen zu verbessern. Die Stadt und auch Privatleute könnten zum Beispiel mehr nektarspendende Bäume pflanzen. Hören wir Andreas Bock selber.
Wenn ihr zu mir reinschaut, dann seht ihr als erstes den Bienenkasten, der eigentlich ganzjährig hier steht. Darin leben diese Bienenfamilien und den Honig, den sie dort drin sammeln, der gehört ihnen selber. Nur im Frühjahr, wenn die Obstbäume blühen oder was ja typisch Münchner Sommerhonig ist, ein Lindenhonig, wenn unsere Lindenalleen blühen, dann sitzen auf diesen Bienenkästen die Honigräume. Dort wird eigentlich der Honig gesammelt, den ich dann weitergeben kann. Der Sendlinger Bienenplatz ist nicht nur für mich, sondern auch für meine Bienen ein herrlicher Platz, den geht es übers Jahr hier eigentlich sehr gut, weil in der Stadt das ganze Jahr immer irgendetwas blüht, aber auf dem Land gibt es immer wieder Lücken. Wenn alle Wiesen gemäht sind, dann haben die Bienen erstmal nichts. Es gibt Studien, dass einfach der Stadthonig im Gegensatz zum Landhonig, wo wir einen riesen Pestizideinsatz haben, wesentlich besser wegkommt. In der Stadt wohnen die Menschen ganz nah an meinen Bienenplätzen oder gehen vorbei. Am Anfang sind sie immer sehr skeptisch, aber dann mit der Zeit nehmen sie mich auf. Und wie hier in Sendling gehöre ich eigentlich zum Bild Sendling dazu. Und so war es eigentlich immer üblich, dass hier Kurse stattfinden, Volkshochschule oder über den Münchner Familienpass, Eltern mit ihren Kindern herkommen. Da ich mich als Teil der Landwirtschaft empfinde, ist für mich eigentlich die Ernährungsfrage eigentlich eine ganz wichtige Frage. Das heißt, ich will eigentlich Menschen ernähren. Und umgerechnet ernähre ich eigentlich mittlerweile so an die 4000 Münchner, so circa, so im Schnitt isst jeder ein Kilo Honig im Jahr. Und dazu gehört eigentlich, dass es meinen Bienen und allen anderen Insekten in der Stadt gut geht. Ich fände es einfach gut, dass die Verantwortlichen, die darüber nachdenken, wie sie neue Straßenzüge bepflanzen mit anderen Baumarten, die dem Klimaveränderung eher standhalten, dass sie daran denken, dass das ganze Stadtgebiet auch landwirtschaftliche Fläche ist, also mit dazu beiträgt zur Ernährung der Stadtgesellschaft. Und dazu sind eigentlich die Bäume in der Stadt unheimlich wichtig. Also zum Beispiel der Ahorn. Der Bergahorn ist ein ganz wesentlicher Nektarspender im Frühjahr. Er ist für viele Insekten wichtig. Er hat in der Klimaveränderung keinen Bestand mehr. Aber es gibt Ahornarten, mit denen wir den ersetzen könnten und müssten nicht zu Exoten greifen. Dazu kommt, dass wir in der Stadt ja sehr fleißige Landschaftsgärtner und Landschaftspfleger haben, die unsere Grünanlagen pflegen. Aber da wäre eigentlich gut, mal daran zu denken, dass man bestimmte Ecken einfach mal belässt. Zum Beispiel die wuchernden Brombeeren um meinen Bienenplatz herum sind eine super Nachspeise im Leben einer Biene.
Sie können Andreas Bock persönlich kennenlernen. Er bietet Kurse über die VHS oder den Münchner Ferienpass an.
Von der Stemmerwiese geht es dann weiter zum Stemmerhof und zum dortigen Biomarkt. Im Biomarkt, wir haben es gehört, können Sie auch den Honig von Andreas Bock kaufen.
Infopunkt Nummer 4. Stemmerhof. Zum ersten Mal erwähnt wurde der Hof 1381. Und bis 1992 wurde hier durchgängig Landwirtschaft betrieben. Zum Hof gehörten ca. 27 Hektar Wiesen, Äcker und Wald. Im Krieg wurde das Anwesen von Bomben schwer getroffen, doch Haus, Stall, Scheune und Remise wurden wieder aufgebaut, sodass der traditionelle Dreikanthof erhalten geblieben ist. Der Hof öffnet sich zur Plinganserstraße. In der Mitte des Hofes war der Misthaufen und links befand sich das Wohnhaus. Im Erdgeschoss des Wohnhauses lagen Küche, Stube und Speisekammer. In der Speisekammer und im Keller wurden Gemüse und Obst ohne elektrische Kühltruhen gelagert. Zur Ernährungswende gehört es, von den alten Häusern zu lernen und wieder kühle Lagermöglichkeiten wie eine nach Norden ausgerichtete Speisekammer oder einen Apfelkeller in Neubauten zu planen. Im Stall, der an das Wohnhaus anschließt und in dem sich jetzt der Biomarkt befindet, standen bis 1992 46 Kühe. Hören Sie doch mal genau hin. Vielleicht können Sie das Mohn der Kühe noch erahnen. Der Biomarkt ist eine Genossenschaft zur Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel. 1985 wurde die Biomarktgenossenschaft gegründet, mit dem Ziel, die ökologischen kleinbäuerlichen Familienbetriebe und die handwerkliche Herstellung auf Höfen in der Region zu fördern. Einkaufen können in dem Laden alle. Genossenschaftsmitglieder bekommen jedoch einen Rabatt. Heinz-Jürgen Wombacher, einer der Vorstände der Biomarktgemeinschaft, erzählt von den Anfängen der Genossenschaft.
Ich bin der Marktleiter in dem Biomarkt Stemmerhof. Wir sind eine Genossenschaft mit rund 250 Mitgliedern, bestehen seit 1985. Und eine Genossenschaft funktioniert so, dass man einen Anteil a 205 Euro erwerben muss um Mitglied zu werden. Will man in den Vorteil eines vergünstigten Einkaufs kommen, dann muss man 3 Anteile erwerben. Das ist allerdings nicht das Hauptmotiv für die allermeisten, sondern die Unterstützung dieser Idee und der Gemeinschaftsgedanke steht im Vordergrund. Als Genossenschaft ist es uns ja umso wichtiger, dass wir mit dieser Ernährungswende auch gleichzeitig noch eine andere Art zu wirtschaften wollen. Ich würde mal sagen, eines unserer Hauptmotive ist Gemeinsinn vor Gewinn.
Sagt Heinz-Jürgen Wombacher vom Biomarkt Stemmerhof. Soweit 2 kurze Ausschnitte von der Audiotour Bauch von München – Ernährungswende in Sendling. Sprechen wir nun mit der Macherin der Tour. Das ist die Künstlerin und Filmemacherin Ella von der Heide. Wir haben sie gefragt, warum sie sich gerade Sendling ausgesucht hat für einen solchen Audiorundgang.
Das hat den einfachen Grund, dass in Sendling der Großmarkt steht und die Großmarkthallen. Und dass das ein total spannendes Thema ist, weil es einerseits der Bauch von München ist. Also da wird ein Großteil der frischen Lebensmittel, des Gemüses und des Obstes umgesetzt, kommt an und wird dann weiterverteilt auf die kleinen Läden und die Restaurants, in denen wir das dann konsumieren. Und der weitere Grund ist noch, dass Sendling eben auch ein spannendes Viertel ist, weil sich dort außenrum schon viele alternative Food-Ernährungsbetriebe angesiedelt haben, die schon die Ernährungswende umsetzen. Und ein letzter Grund ist, dass Sendling eben auch sehr lange noch ein landwirtschaftliches Dorf war. Der Grund ist, dass sich München eben in diese Richtung nicht so richtig schnell weiterentwickeln konnte wegen der Bahntrasse, die München und Sendling so ein bisschen getrennt hat. Da kann man noch die Strukturen noch sehr gut erkennen von landwirtschaftlichen Nutzung, die um München herum eben noch sehr lange vorgeherrscht hat. Abgesehen davon wäre aber eigentlich jedes Viertel in München spannend gewesen und es war ein sehr schwieriger Entscheidungsprozess, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es in jedem Viertel ähnlich spannende Projekte geben würde und es wäre wert, die Stadt auch weiterhin so zu erkunden.
Ella von der Heide ist davon überzeugt, dass man für jedes Münchner Stadtviertel einen Audiospaziergang zum Thema Ernährungswende machen könnte. Neben der Tour durch Sendling gibt es schon seit längerem eine weitere von ihr durch Giesing. Die heißt »So ernährt sich Giesing, eine Audiostadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung«.
Da gibt es ganz wenig Überschneidungen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, beide Touren zu machen, weil die Themen wirklich so vielfältig sind und ich mich auch ein bisschen bemüht habe, da nochmal andere Aspekte mit reinzubringen. Also in Sendling geht es eben viel stärker nochmal um diese dörflichen Strukturen oder auch um die Entwicklung von Landwirtschaft oder auch welche Produkte früher gegessen wurden. Also da geht es einerseits zum Beispiel um die Gerste oder auch den Holunder. In Giesing habe ich mich zum Beispiel stärker darauf konzentriert, wie Stadtplanung Einfluss nehmen kann auf die direkte Produktion und wie sich Stadtentwicklung auf die Produktion auswirkt. Da startet die Tour in dem Gemeinschaftsgarten Grünspitz und geht dann auch später noch zum Gemeinschaftsgarten im Rosengarten oder zu den Kleingärten, die dort unten der Bahntrasse entlang sich befinden. Und da spreche ich eher so über urbane Landwirtschaft. Aber auch im Sendlinger Audiowalk kommt ein Gemeinschaftsgarten vor. Der ist dann allerdings schon nicht mehr in Sendling, da habe ich ein bisschen gemogelt, sondern in der Isarvorstadt auf dem Gelände vom ehemaligen Viehhof, was eben auch ein wahnsinnig spannendes Thema ist, der Schlachthof und der Viehhof und die Transformationen, die sich dort abspielen.
Kommen wir zurück zur Audiotour Bauch von München, Ernährungswende in Sendling. Und kommen wir zum eigentlichen Bauch von München, zur Großmarkthalle. Wir stehen jetzt an der großen Toreinfahrt zum Großmarktgelände.
Schauen Sie bitte jetzt durch die Einfahrt zu den Großmarkthallen. Der Zutritt zum Gelände ist für Privatpersonen nicht gestattet. Aber Sie haben vom Tor aus schon einen guten Überblick. Der Münchner Großmarkt gehört nach Paris und Barcelona zu den größten kommunalen Märkten Europas. Er wird bisher vom Kommunalreferat der Stadt München geleitet. Hier arbeiten 400 Firmen mit über 3000 Arbeitsplätzen und einem Jahresumsatz von geschätzten 1,5 Milliarden Euro. Der Bau des Großmarkts 1911 und zuvor des zentralen Schlachthofs waren neben der Wasserversorgung Teil des urbanen Hygieneprojekts von Max von Pettenkofer am Ende des 19. Jahrhunderts. Durch die Zentralisierung konnten die Lebensmittelgeschäfte unter besseren Hygienebedingungen arbeiten und kontrolliert werden. Vom Eingangstor aus gesehen links stehen die historischen Großmarkthallen. Hier werden in der Früh zwischen 2 und 8 Uhr Obst und Gemüse aus aller Welt gehandelt. Wenn Sie das morgendliche Treiben erleben wollen, können Sie an Führungen teilnehmen, die von der Stadt jeden Monat angeboten werden. Von den ehemals 4 Spitzdächern wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg nur das Dach der ersten Halle wieder original aufgebaut. Diese für das Baujahr 1911 gewagte Betonkonstruktion steht unter Denkmalschutz und muss dringend renoviert werden. Für den Handel ist ein Neubau geplant. Am Ende der Straße sehen Sie auf der rechten Seite einen orange-gelben Gebäudekomplex. Es handelt sich um die Gastwirtschaft Wallner, das Postgebäude und ein Kontorhaus. Hinter den Gebäuden geht das Gelände noch weiter bis zum Heizkraftwerk an der Schäftlandstraße. Dort hinten stehen weitere Hallen für den Handel mit Blumen, mediterranen Spezialitäten und für die Lagerung. Ein großer Teil des 31 Hektar Geländes wird für den Umschlag von Lebensmitteln in andere Regionen und Länder verwendet. Lastwagen zum Beispiel mit Orangen aus Italien und Haselnüssen aus der Türkei werden dort umgepackt und nach Nordeuropa weitergefahren. Die Hallen dort schauen so ähnlich aus wie das Gebäude hinter ihnen auf der dem Eingangstor gegenüberliegenden Straßenseite mit den Laderampen für LKWs. Für den Neubau der Großmarkthallen ist geplant, die verschiedenen Funktionen und Unternehmen, die derzeit noch über das Gelände verteilt sind, in einem Haus zusammenzuführen. Dieses Gebäude soll auf dem südlichen Teil der Fläche gegenüber dem Heizkraftwerk entstehen. Geplant ist im Moment, dass es so hoch wie das Kraftwerk wird. Der Bereich um die alte Halle herum wird dann frei für neue Nutzungen. Wahrscheinlich wird hier ein neues Viertel mit Wohnungen, Gewerbe und Freiflächen entstehen. Doch wie das genau aussieht, ist noch nicht geklärt. Die Planungen des neuen Großmarkts und des Viertels sind noch nicht abgeschlossen. Der Stadtrat möchte den Neubau und Betrieb des Marktes einem privaten Investor übergeben. Dagegen regt sich derzeit Widerstand, denn es wird befürchtet, dass die Stadt ihre Gestaltungsmöglichkeiten für ein neues Ernährungssystem verliert, wenn sie die Hallen nicht mehr selber betreibt. Auch die fehlende Bahnanbindung, der Abriss noch funktionstüchtiger Gebäude, die Auswirkungen auf die Frischluftschneise und das ausschließlich auf LKWs ausgelegte Verkehrskonzept werden kritisiert. Für eine Ernährungswende gibt es hier viel Potenzial. Da der Stadtrat den Neubau des Großmarkts mitgestaltet, kann er sich dafür einsetzen, dass Räume entstehen, die regionale und nachhaltige Produktion fördern. Daniela Schmidt vom Ernährungsrat München beschreibt, wie eine Neuplanung aussehen könnte.
Die Großmarkthalle ist natürlich der Bauch von München. Und damit hätte die Großmarkthalle eine große Vorreiterrolle, die sie für München spielen müsste. Sie wäre die Drehscheibe für den Umsatz und Absatz von guten Lebensmitteln, die bioregional und saisonal produziert worden sind. Und über die reine Verteilstelle für regionale Lebensmittel könnte es aber auch noch einer der ganz großen Lebensmittelpunkte werden. Einer der Orte, an dem in München Lebensmittel auch gesammelt werden, wo Lebensmittel gelagert werden können, die sonst vielleicht nicht mehr abverkauft werden können, wo sie von Menschen geholt werden können, die vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und es könnten hier auch gemeinschaftlich Lebensmittel eingekocht werden, gelagert werden. Es wäre einfach eine riesige Community Kitchen. und optimalerweise noch verbunden mit Urban Gardening Projekten. Die Großmarkthalle oder der Bereich, das Areal ist ja riesig. Auch da könnte man super auch für das ganze Viertel nochmal öffnen. Kindergarten, Ausflüge dorthin machen oder auch mal Schulkochkurse machen. Einfach auch so einen öffentlichen Raum schaffen, wo einfach Inspiration für die Ernährungswende entsteht.
Sagt Daniela Schmidt vom Münchner Ernährungsrat. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Stadtrat seine Gestaltungsmacht beim Umbau und Neubau des weitläufigen Großmarktgeländes nicht nehmen lässt. Werden wir jetzt mal grundsätzlich und fragen Ella von der Heide, was sie mit ihren Audiotouren durch Giesing und Sendling erreichen will.
Ich möchte vor allem die Ernährungswende ein bisschen anstoßen, weil ich sehr stark davon überzeugt bin, dass wenn wir die Ernährungswende anpacken, es sich sehr positiv auf den Klimawandel und den Artenschutz auswirkt und vor allem eigentlich schneller geht als die anderen Wenden, die wir auch vollziehen müssen, also die Verkehrswende und die Energiewende. Aber bei der Ernährungswende, da brauchen wir gar nicht so viel neue Technologien zum Beispiel entwickeln und auch die Strukturen umzubauen, ist gar nicht so anstrengend und auch das Wissen ist eigentlich schon da. Also das ist ja einer der Punkte, weshalb ich die Audiotour mache, ist, um das Wissen, was an vielen kleineren Projekten schon umgesetzt wird, wirklich in die Breite zu tragen, weil es fehlt eigentlich nur noch der Schritt, dass wir das ein bisschen vergrößern. Und warum ist die Ernährungswende noch so wichtig? Das liegt darin, dass durch die Art, wie derzeit Nahrungsmittel produziert, transportiert und verarbeitet werden, wahnsinnig viele Treibhausgase entstehen. Wirklich ein Großteil der Treibhausgase kommt aus dem Ernährungssystem. Das liegt daran an dieser Landumnutzung, also dass wir zum Beispiel so viel Regenwald für unsere Fleischproduktion und unsere Milchproduktion geholzt wird, um dort dann Soja anzubauen, das dann verschifft wird über den Atlantik. Und ja, das ist ja ziemlich dramatisch, wie viele Treibhausgase da freigesetzt werden und wie stark das zum Artensterben beiträgt. Und da könnten wir einfach was machen, indem wir mehr regionales und saisonales Gemüse essen. Und das ist so einfach, wird uns nur einfach ein bisschen schwer gemacht im Moment durch das Angebot und durch die Strukturen, die eben auf dieses andere Ernährungssystem gerade ausgerichtet sind. Aber der Umbau würde eigentlich nur ein paar Jahre dauern und eben auch viel weniger kosten als die anderen Wenden. Und deshalb bin ich da so eine große Freundin der Transformation des Ernährungssystems. Ein weiterer Grund, warum ich mir gerade Audiotouren dafür ausgedacht habe, um einen Beitrag zur Ernährungswende zu leisten, ist, dass ich eben selber Stadtplanerin bin und das so wahnsinnig spannend finde, was das Ernährungssystem mit der Stadt zu tun hat. Das wird nämlich meistens noch nicht so ganz wahrgenommen. Also zum Beispiel in dem Studium der Stadtplanung kommt Ernährung sehr, sehr wenig vor. Und da möchte ich tatsächlich einfach auch noch einen Beitrag in meiner Profession leisten. Und der letzte wirklich wichtige Grund ist, dass es mir Spaß macht und dass ich es auch sinnvoll finde, an dieser Schnittstelle Wissensvermittlung und Kunst zu arbeiten. Weil für mich ist es wichtig, da wirklich gerade bei dem Thema Ernährung alle Sinne mitzunehmen. Also ich glaube, Lernen funktioniert dann, wenn wir wirklich mit allen Sinnen mit dabei sind, das schmecken, riechen, anfassen können, uns wirklich hineinbegeben können. Und eben dann dadurch auch ein Stück weit diese Angst oder die Bedenken oder die Sorgen vor einer Wende verlieren, weil es eben Spaß macht, auch Neues auszuprobieren. Und dafür sind die Audiotouren, finde ich, sehr gut, weil sie eben auch den Spaß vermitteln.
Sagt Ella von der Heide, die mit ihren Audiotouren die Transformation des Ernährungssystems vorantreiben will. Das schreit doch nach einer weiteren Tour, oder?
Nein, es gibt noch keine konkreten Pläne für eine weitere Tour. Obwohl ich noch echt viel Material hätte und auch echt Lust drauf. Also wenn es irgendeine Person hört, die Bock hat, mit mir gemeinsam das zum Beispiel auch zu machen oder anzuleiern, dann bitte sich bei mir melden. Auch in anderen Städten wäre das ja eigentlich total toll. Aber Der eigentliche Grund, warum ich das gerade nicht mache, ist, weil ich gerade sehr viel Arbeit damit habe, eine Solawi im Süden von München aufzubauen. Die Solawi Isartal, für die, die es interessiert, gibt es im Internet auch schon eine Homepage. Und da, ja, baue ich eben wirklich einen Betrieb mit auf und wir haben schon Land und wir suchen gerade eine Gärtnerin oder einen Gärtner, für die da bei uns dann angestellt sind und das mit uns gemeinsam da Gemüse anbauen. Und der zweite ist, dass ich eben gerade auch anfange, ein Theaterstück zu schreiben, was sich um Bodenlebewesen im weiteren Sinne, also Mikroben in uns und außerhalb von uns, das Mikrobiom und die Kompostierung drehen wird. Und was ich noch zur Tour sagen wollte, ist, also am besten ist es, die Tour live vor Ort abzulaufen, mit dem Handy, sich die Datei runterzuladen oder zu streamen auch und dann auf dem Handy mit dem Kopfhörer rumzulaufen und sich von der einen Stelle zur anderen leiten zu lassen. Beziehungsweise es gibt dann auch online einen schönen kleinen Stadtplan. Aber die Tour funktioniert auch als Podcast. Also für die Leute, die woanders wohnen oder gerade nicht rausgehen wollen, die können sich das auch einfach zu Hause angucken. Und ich habe schöne alte Fotos gesammelt, die da eben auch im Internet sind und neue Fotos gemacht. Also es funktioniert auch gut, die Tour von zu Hause aus zu hören und sich die Bilder im Internet anzugucken. Ich wünsche allen viel Spaß mit den Audiotouren und gerne bei mir melden. Ich freue mich über Feedback.
Soweit die Künstlerin und Filmemacherin Ella von der Heide, die die Audiostadtführung durch den Bauch von München, Ernährungswende in Sendling, konzipiert hat. Die Tour umfasst 20 Stationen, ist 2,8 Kilometer lang und dauert 120 Minuten. Alle Informationen finden Sie unter www.sendling-audiotour.de. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die 6. Sendung aus der Reihe »Wo München fair ist«. Kommen wir jetzt zum Stadtrundgang »München wird besser«, ein ökosozialer Spaziergang, der von Max Zeidler angeboten wird. Um mehr über seine Führung zu erfahren, habe ich mich mit ihm am Startpunkt der Tour bei den EisbachsurferInnen verabredet.
Hallo Max.
Hallo Dietmar.
Du bist der Stadtführer für den Stadtrundgang »München wird besser«, ein ökosozialer Stadtrundgang. So, da stellt sich mir die Frage, wir stehen hier an der Prinzregentenstraße, an der Eisbachwelle, da wo die Surferinnen und Surfer eigentlich surfen, jetzt gerade nicht, weil kein Wasser oder nicht genug Wasser drin ist. Aber warum triffst du dich mit den Leuten hier? Sag doch mal.
Ja, das ist der Anfang dieser Tour und die ist eben auch gleich sehr interaktiv, didaktisch mit dem Holzhammer sozusagen aufgebaut. Wir wollen hier eine lösungsorientierte Tour machen und wir gehen auch direkt Schritte zu den Lösungen, aber dafür müssen wir erstmal ein Problem stehen. Und das erste Problem frage ich dann eben die Gruppe, das ist auch so ein nettes Warming-up, um die alle kennenzulernen. Was ist denn hier das Problem an der Stelle? Und jetzt ist gerade die Ampel auf Rot, aber jetzt ist sie grün geworden, jetzt hört man selber.
Ich vermute, ich weiß das Problem, aber du wirst mir gleich mehr darüber sagen.
Genau, also es ist natürlich der Autoverkehr und dann schauen wir uns die Autos an, wie viele Menschen fahren alleine im Auto. Und dann wird auch gleich mal gesagt, das Auto per se ist ja eigentlich eine tolle Erfindung, aber die Nutzung davon ist einfach vorsintflutlich bei uns gerade. Und jetzt hier in der Zeit sind schon 10 Leute allein im Auto in der Münchner Stadt an der Prinzregentenstraße vorbeigefahren. Wie finden wir eine Lösung? Kommt mit, wir gehen einfach mal an die nächste Stelle.
Machen wir, sag uns doch nochmal, wo ist die nächste Stelle?
Die ist jetzt im Englischen Garten und wir gehen dahin, wo, wie durch ein Wunder, eine Überraschung steht, ein alternatives Mobilitätstool.
Jetzt sind wir vielleicht, sage ich mal, 70, 80, 90 Meter weitergegangen zu einer Mobilitätsstation. Und hier steht tatsächlich ein Leihrad.
Das ist eben die Didaktik, lösungsorientiert Schritte gehen in eine bessere Welt. Und das ist jetzt eine von hunderten von Lösungen. Wir stehen jetzt plötzlich mehr im Englischen Garten, es ist leiser. Und das stelle ich dann immer so hin, um zu sagen, ja, Kann mir einer sagen, wie viel das kostet? Hat jemand so ein Leihrad? Das ist eine super Alternative, um aufs Auto zu verzichten in der Stadt. Natürlich nicht für alle Möglichkeiten. Und was gibt es denn sonst noch für Varianten von besserer Mobilität? Und schon sind wir mitten in der Thematik drin und haben als erstes eben das Thema Mobilität abgehandelt.
Frage ich nach. Ich weiß nämlich nicht, was ein Leihrad kostet und auch schon gleich gar nicht was von der MVG. Ich fahre alles selber mit dem Rad. Hast du die Preise parat, dass man mal so eine Vorstellung hat?
Ich habe das Fahrrad, meistens komme ich extra mit dem Fahrrad, weil es so ist als Stadtführer, wenn man Touren hat, dann enden die nicht immer am selben Ort. Und diese Tour zum Beispiel hier fängt bei den EisbachsurferInnen an und endet am Viktualienmarkt. Das heißt, ich müsste eine halbe Stunde öffentlich zurück, um mein Fahrrad zu holen, was es nicht bringt. Und deswegen nehme ich dieses Leihrad. 500 Freiminuten kosten 30 Euro. Das ist so eine Flatrate, die ich da habe, ist mein momentaner Stand. Ansonsten sind es, schauen wir mal, ob es draufsteht, maximal 12 Euro am Tag. Das ist natürlich ein stolzer Preis, aber für die kurzen Varianten sind es so Centbeträge pro Minute, die sich dann schon summieren, aber ein super Ersatz sind, wenn du mal an verschiedenen Stellen ein Fahrrad brauchst. Und dann mache ich das und fahre zum Viktualienmarkt, suche mir da das nächste und fahre wieder nach Hause, nach Heidhausen.
Ich würde auch fast widersprechen wollen. Klar, 12 Euro ist schon ein Betrag, aber wenn man mal überlegt, man wäre jetzt da mit dem Auto unterwegs, muss öfters von A nach B, nach C, nach D, nach E kommen, muss jedes Mal einen Parkplatz suchen, muss dafür auch Parkgebühr zahlen, Verbrauch und so weiter und so fort. Da kommt man locker über 12 Euro mal auf alle Fälle, oder?
So rechnet dann noch die steigenden Leasingraten, auch aufgrund der steigenden Energiepreise jetzt, die wahrscheinlich hochgehen werden. Da bleibt ja gar kein Geld mehr, um anständig Essen zu kaufen heutzutage.
Und man wird noch fit dadurch.
Genau. Das ist ein Riesenvorteil. Sport auf dem Weg zur Arbeit.
Okay, soweit hier an der Mobilitätsstation. Wo geht's als nächstes hin?
Als nächstes geht's hin zum Fräulein Grüneis. Das ist ein kleines Café, das vielleicht manche kennen, das so noch tiefer im Englischen Garten drin ist. Und da gibt's jetzt eine Station, wo wir davor stehen und uns das anschauen, aber wo ich dann erstmal einsteige. Wie weit ist die Gruppe mit dem Thema Nachhaltigkeit? Was ist für diese Gruppe Nachhaltigkeit oder Ökosoziales? Und so eine kleine Definitionsstation mache.
Wir sind wieder so circa 70 bis 80, 90 Meter weitergegangen, stehen jetzt vor Fräulein Grüneis, der Kiosk am Eisbach nennt er sich, seit 2011 gibt es ihn. Warum stehen wir hier?
Genau, weil das ein Ort der gescheiten Nachhaltigkeit ist, wie ich das dann immer sage. Nachhaltigkeit wird ja gern von vielen Menschen im Mund geführt als Wort. Ich zeige dann immer so eine wahnsinnig schöne große Anzeige von BMW von 2015. Die heißt radikal nachhaltig, der neue i3. Mittlerweile gibt es den i3 schon gar nicht mehr, weil er sich nicht gerechnet hat. Und erzählt dann so, das ist halt BMW und was sich BMW das kosten lässt, nämlich irgendwelche 180.000 Euro in der Süddeutschen. Und dagegen meine Tour ist mit 13 Euro pro Person dann eigentlich was anderes. Es stehen auch nur 10 Leute da. Ich habe nicht die 400.000 Menschen Reichweite, die es in der Süddeutschen am Wochenende gibt. Aber ich zeige heute meine Definitionen. Und meine Definition basiert auf Erfahrung, eigene Erfahrung seit Jahrzehnten und auf Wissenschaft und auf eine Art Weltpolitik. Und zwar, woher kommen denn die Nachhaltigkeitsziele dieser Welt? Und da setzt dann bei vielen das Nachdenken ein. Manche kennen es dann mittlerweile schon. Und zwar, das sind die Millennium Development Goals der UN. Und diese 17 Ziele habe ich dann natürlich dabei, die zeige ich dann. Und wir gehen dann erstmal durch, was ist denn Nachhaltigkeit? Und die Überraschung ist oft, dass Greta Thunberg mit ihrem Riesenerfolg das Klima nach vorne zu bringen, das Ganze sehr dominiert. Aber wenn wir dann drauf schauen auf diese 17 Ziele, sehen wir, Maßnahmen zum Klimaschutz ist nur Ziel 13 oder nur. Es ist eines von 17 Zielen. Das größte Ziel oder Nummer 1 ist das Ziel keine Armut bis 2030 in der Welt. Und da fangen dann die meisten schon an, Stirn zu runzeln, also SchülerInnen, und sagen, was ist das für eine Hippie-Geschichte? Und dann sage ich, das ist keine Hippie-Geschichte, obwohl es sich so anhört, sondern das sind die UN. Und Deutschland ist da Mitglied, als eines von 192 Ländern, glaube ich, in diesem Club. Alle in Abstimmung mit Konservativen, mit Regierungsorganisationen, mit Wissenschaft, mit Politik, mit Lobbyverbänden festgelegt haben und das Ziel haben, das zu erreichen. Ob wir es schaffen, liegt an uns allen. Und wenn die Leute hier Stirnrunzeln sagen, das schaffen wir nie, Armut wird nicht abgeschafft, dann gibt es die ersten schönen Debatten. Und das ist ja der Sinn dieser Tour, die ist ja interaktiv. Und dann kommt es darauf an, was für Themen kommen, die ich dann aufgreife.
Wahnsinn, oder?
Ja, ich finde es so ein wahnsinniges Sinnbild, das ich an mehreren Stellen oder auch in vielen Erlebnissen meiner Nachhaltigkeitserfahrung habe. Wir haben jetzt einen riesen Laubbläser dran gemacht an den Traktor im englischen Garten gehabt, der dieses Laub so derartig hochbeschleunigt in die Seiten des Weges bläst, dass so ein Igel wahrscheinlich das Laub an die Stirn bekommt und erstmal bewusstlos ist.
Kommen wir nochmal zurück zur Agenda 2030 und den 17 Sustainable Development Goals oder die 17 Nachhaltigkeitsziele. Das hast du von der Armut erzählt und dass da schon die ersten Diskussionen losgehen. Sag doch noch so ein bisschen, was da noch alles drinsteht. Du hast den Klimaschutz erwähnt, aber da fehlen ja dann noch 15.
Genau, dann kommt als zweites Ziel kein Hunger. Den wollen wir abschaffen, auch bis 2030. Wobei dann immer genauer erklärt wird, das sind jetzt nicht nur so schöne, hehre Ziele, so, oh ja, lass uns keinen Hunger haben, sondern da steht dahinter, wie viele Menschen hungern momentan weltweit. Das sind über 800 Millionen, Zahl gerade steigend. Wie schaffen wir das ab? Es gibt Geld, es ist ausgerechnet bis auf die Dollars und die Euros, die man geben muss, die in UN oder für diese Programme, um es tatsächlich umzusetzen. Es ist ein soziologisches Meisterwerk, diese Development Goals. Es besteht aus hunderten von Seiten und es besteht aus konkreten Zielen. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt hin zu einer nachhaltigen Entwicklung, dass diese Ziele in Zahlen gefasst wurden, die man erreichen will. Und dann erzähle ich so ein bisschen die Geschichte des Nachhaltigkeitsgedankens und ja, weitere Ziele. Geschlechtergleichstellung zum Beispiel. Ziel Nummer 5 erzähle ich, ich habe 3 Kinder und hüte die auch die halbe Zeit sozusagen und teile mir das mit meiner Partnerin, was heißt, dass ich in Teilzeit arbeite. Es gibt weniger Ungleichheiten. Ziel 10, das mir total wichtig ist, das ist genau die ganze Frage, werden die Reichen immer reicher oder werden die Superreichen nur immer reicher? Und wo sind die 99% der Welt, denen nicht das Vermögen gehört? Und wie kriegen wir das irgendwie ausgeglichen, so dass wir in eine Welt in Balance kommen? Ja, und da gibt es noch ziemlich viele andere Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Ziel 17, dass man sich zusammentut mit verschiedenen NGOs oder AkteurInnen. Demokratisches Arbeiten vor allem daran, eben nicht die Ökodiktatur verordnet von oben, wie in China vielleicht so jetzt das Ziel ist, wir werden jetzt auf einmal par ordre de mufti die energienachhaltigste Nation der Welt. Diese ganzen Prozesse reiße ich an und gucke aber, wie die Gruppe eben damit umgehen kann, weil zu viel Theorie soll es nicht sein. Wichtig ist nur am Ende der Station, die Leute wissen, es gibt Greenwashing und dazu zähle ich zum Beispiel BMW mit diesen Witzkampagnen für den i3 und mit dem Mangel an Demut für ein nachhaltiges Auto, was cool ist, aber dieses heldenhafte, wir sind radikal nachhaltig, finde ich einfach den falschen Ansatz. Versus gescheite Nachhaltigkeit, die ich heute versuche eben zu vermitteln. Jeder hat dann ein Tool an der Hand, mit dem er die Orte bewerten kann, die sich ihm als nachhaltig darstellen. Das ist so mein Ziel nach dieser Sache und da komme ich eben auf das sogenannte Dreieck der Nachhaltigkeit. Es besteht aus ökologischer Nachhaltigkeit, die ist ja klar, also wir schützen die Bäume und die Pflanzen und die Erde und die Tiere. Die besteht aber auch aus ökonomischer Nachhaltigkeit. Das ist jetzt die Idee, in kurz, wenn ich allen Armen der Welt 10 Euro am Tag gebe, dann sind die zwar versorgt, dann stecke ich sie noch in irgendwelche Wohnungen, aber die Armut wird bleiben, weil das auch teilweise eine kulturelle Prägung ist und das ist auch eine Verlorenheit, mit seinem Leben oder mit seinen Krankheiten Hilfe zu suchen zum Teil. Es ist unverschuldet zum großen Teil, aber die ökonomische Nachhaltigkeit ist es nicht, denn sowas kostet Geld und ist aber langfristig nicht so, dass es sich rechnet. Und das dritte ist die soziale Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit, aus der Ecke komme dann ich und die geht darum, was ist eigentlich mit den Mitmenschen, die dieses nachhaltige Leben erwirtschaften, wie werden die ja bedacht. Und deswegen stehe ich dann vor dem vollen Grünheiß, weil das für mich perfekt angewandt ist, dieses Dreieck der Nachhaltigkeit in diesem Ort der gescheiten Nachhaltigkeit.
Okay, beschreib doch mal warum.
Ja, Fräulein Grünheiß ist einerseits ökologisch nachhaltig. Die Dimension ist dabei, denn es gibt hier nur Bioprodukte oder nachhaltige Produkte verschiedenster Art. Da gibt's dann, begibt man sich in die Welt der Labels und ich stelle verschiedene Bio-Labels vor, die es gibt. Dann ist es ökonomisch nachhaltig. In dem Sinne ist es kein Konzern mit einem aktienorientierten Unternehmenskurs, sondern es ist inhabergeführt. Ich erzähle die Geschichte von Henning und Sandra Dürr, die das Ganze hier gegründet haben. 2008 fingen sie an damit. 3 Jahre haben sie dran rumrenoviert und sich abgestimmt hier mit dem Eigentümer der Bayerischen Schlösser und Seen Verwaltung aus einem ehemaligen leerstehenden Frauenklohäuschen einen Ort zu machen, an dem es Nachhaltigkeit zu essen gibt. Und das kam aus ihrem eigenen Impulsen heraus. Sie haben Kinder gekriegt zu der Zeit und haben sich überlegt, wie können wir denen irgendwas mitgeben von den Werten, die uns wichtig sind und waren sehr stark im Bio-Essen engagiert. So gibt es dann eben hier aber dieses ökonomisch Nachhaltige. Es ist inhabergeführt, es arbeiten hier Studenten, die nicht ausgebeutet werden und es ist klein und klar. Sozial nachhaltig ist es deswegen, weil es hier auch die Fairtrade-Produkte gibt, in ganz kurz. Und dann frage ich immer, ob dieses Label bekannt ist von Fairtrade, neben den ganzen anderen Labels, die auch so tun zum Teil oder in die Richtung gehen, dass es für Menschen quasi, die zum Beispiel Produkte wie Kaffee anbauen, Kleinbauern im Süden, besser wird, und erkläre dann die Idee von Fairtrade. Ja, und alles ist hier quasi verwirklicht, alle drei Dimensionen, Ökologie, Soziales, Ökonomie, spielen ineinander, und nur wenn die drei Säulen sozusagen oder drei Punkte erreicht sind, dann ergibt sich Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Wirtschaften.
Jetzt zeigst du mir hier 5 verschiedene Siegel. Das bekannteste ist sicher das Fairtrade-Siegel. Auch Naturland ist bekannt, würde ich jetzt eher als Bio-Siegel einordnen. Weiß nicht, ob die auch fair unterwegs sind. Dann haben wir hier Rainforest Alliance Certified. Da weiß ich nicht, ist das ein gutes Siegel, wirst du mir gleich erzählen. Und bei UTZ Certified, da weiß ich, dass das stark in der Kritik steht, soweit ich weiß. Aber du kannst mich gleich eines Besseren belehren, und Ethical Tea Partnership kenne ich nicht, muss ich gestehen.
Du kannst jetzt da bei dem allen einsteigen, zum Beispiel Rainforest Alliance steht hier einfach drin, das ist ein Artikel, den eine Labelbeurteilung aus dem Ökotest, das ist eine der Zeitschriften, die ich dann auch zum Schluss empfehle. Ich habe ein Handout, wo die wichtigsten Adressen sind für jeden, der einsteigen möchte oder sich weiter beschäftigen möchte. Und Ökotest ist halt da eine Bank seit den 80ern, eine Zeitschrift, die immer wieder über alle Produkte berichtet. Und die schreiben einfach hier, UTZ und Fairtrade kommen jeweils auf 1-2% Marktanteil. Rainforest Alliance hat mit fairem Handel aber nichts zu tun. Schwerpunkte sind zwar Arbeits- und Umweltschutz, und im Teesektor sind sie aktiv, aber ja, es ist so ein Ziel, dass man sagt, ja, es sollte jetzt keine Kinderarbeit drin sein, aber Fairtrade ist ja was anderes. Fairtrade in der Idee, wie das Fairtrade-Logo oder die ganze Organisation, die dahinter steht, betreibt, ist ja, wir empowern Kleinbauern dazu, sich selbst aus der Armut rauszuarbeiten. Das ist auch vielseitig bewertet, dieses Tool gibt es seit 40 Jahren. Wir zahlen einfach eine Fairtrade-Prämie einerseits, die Bauern in ihrer Genossenschaft oder in ihrer Organisation dann selbst entscheiden können, was sie mit der machen, um quasi eine Schule vielleicht dazu zu bauen oder bessere Straßen zu ihren Kooperativen. Andererseits zahlen Fairtrade immer einen Preis, der meistens über dem Weltmarktpreis liegt und aber vor allem so berechnet ist, dass die Leute davon leben können. Denn da kommen wir jetzt in die Thematik rein. Ein Kleinbauer muss am Anfang der Saison Saatgut kaufen, das ist dann teilweise mit hohem Preis, und dann schwankt der Preis für Kaffee unglaublich groß an den Rohstoffbörsen dieser Welt, und teilweise muss er dann am Ende der Saison verkaufen unter den Kosten, die er gehabt hat, also geschweige denn seine Arbeitszeit, den Kaffee anzubauen, und dadurch kommt in die Armutsfalle. Das hört sich jetzt dann so an, ja, bei uns hat man dann überschuldete Stadtviertel oder Menschen, die halt zur Insolvenzberatung müssen. Im Süden bedeutet das, es führt zu Hunger, es führt zu unglaublichen traurigen Arbeitsbedingungen. Fairtrade ändert es, finde ich auch gut. Nur mittlerweile ist es so, ich frage dann auch immer, wisst ihr, wie viele Menschen Kleinbauern sind in dieser Welt? Es sind, die Antwort, 800 Millionen ungefähr. Wisst ihr, wie viele Menschen vom Fairtrade-System seit Jahrzehnten profitieren? Und das sind dann 6 Millionen. Und wächst diese Zahl? Jein, sehr, sehr wenig. Ich verstehe es immer noch nicht, warum sie nicht wächst. Und da sind wir halt wieder mittendrin in einer der interessanten Debatten.
Ich merke auch langsam, du kommst in Fahrt. Jetzt sag mir doch, mach mal hier mal einen Einschnitt, sag mir doch, wo wir als nächstes hingehen werden.
Als nächstes gehen wir weiter und schauen uns an, also das ist jetzt ein Restaurant, ökonomisch nachhaltig auch, weil die Preise so relativ mittel sind. Mittagessen für 7-8 Euro bis zu 10 Euro kann man sich ab und zu leisten. Wir schauen jetzt weiter zur S-Bahn Stadt ohne Geldbeutel. Das wird die nächste Station sein.
So, nächste Station, und diesmal sind wir noch nicht mal 70 Meter weitergegangen oder 80, sondern das wären jetzt 30 gewesen sein. Warum sind wir hier und was ist denn hier, wie angekündigt, alles essbar?
Ja, das frage ich dich als Teilnehmer. Was ist hier essbar? Was ist das hier für eine Pflanze hinter mir?
Da bin ich ganz schlecht. Das ist sehr fies, die Frage. Keine Ahnung, sag's mir. Vor allen Dingen, ich muss dazu sagen, da hängt ja nichts mehr dran und die Blätter sind... Hängt noch was?
Wenn man sich selbst ernähren will in der Stadt, muss man gute Augen haben. Und da oben sieht man noch ein paar Beeren.
Ich sehe was ganz Kleines, aber ich weiß es trotzdem nicht. Bitte sag's mir.
Rot, ehemals dunkelrote Beeren. Ja, es ist eine große Frage bei den verschiedenen Touren. Wenn ich ältere Menschen dabei habe, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Bei jungen Menschen weiß es niemand. Das ist ein Holunderbusch. Und dieser Holunderbusch steht hier, weil ich den gefunden habe über eine Website, die heißt mundraub.org. Und die zeige ich dann eben als Einstieg in die essbare Stadt. Das ist eine NGO oder eine Gruppe auch von jungen Menschen, die sich zusammengetan hat, um die Stadt zu kartieren, wo es essbar und ja auf öffentlichem Grund kostenlos Essen gibt. Und ich muss nur kurz gucken, wo habe ich es denn hier? Die Website Mundraub hat dann eben hier auch in der Stadt München ihre Teile und man kann da eben auf diese Website gehen und hat dann verschiedene Punkte für, also so Points, so Pinpoints für Kräuter, für Obststräucher, für Nüsse, für Obstbäume und dergleichen. Und hier im Englischen Garten Süß an der Eisbach-SurferInnenwelle sind zwei so Pinpoints und da gucke ich da näher hin und sehe, aha, das ist Holunder. Und diesen Holunder kannst du dir selber pflücken. Wenn du Privatmensch bist, ist das für dich, weil das ist in öffentlichen Grünanlagen, es ist für den Privatgebrauch und es gehört dir, wenn du dir die Mühe machen möchtest. Man kann im Frühjahr hier die ganz leckeren Hollerblüten holen für Hollerkücherl und zum Herbst hin ernten für Hollersirup oder Hollersaft, die Beeren.
Aber Leiter nicht vergessen, würde ich sagen, oder hängen die dann weiter runter?
Leider nicht vergessen in dem Fall, fände ich gut. Die sind jetzt recht hoch. Ich habe das ja auch nur beispielsweise gebracht, denn wenn es hier nicht geht, könnte man vielleicht an andere Stellen gehen. Es gibt hier schon auf der anderen Seite Richtung US-Konsulat, also hinterm Haus der Kunst, noch eine Abteilung für einen Obstbaum, glaube ich. Den könnte man sich dann in dem Fall anschauen. Vielleicht geht der ohne. Aber Leiter hier wäre nicht schlecht.
Aber das stimmt. Ich sehe das inzwischen immer öfter. Vielleicht weiß ich nicht, ob es das schon immer gegeben hat oder es mir nie aufgefallen ist. Aber vielleicht habe ich auch langsam einen Blick, ich sehe immer öfter Obst, vor allen Dingen Obststräucher, finde ich eigentlich komisch, dass da so wenig es gibt. Aber ich sehe sehr viele Obstbäume, wo man sich im öffentlichen Raum bedienen kann inzwischen.
Genau, es ist ja ein Ziel, auch kommt jetzt immer mehr in der Stadtverwaltung an. Wenn wir so öffentliche Grünanlagen haben, warum nicht mehr Essbares pflanzen und Nutzbares? Und das dreht sich so langsam. Hier in München ist es natürlich mit den wenigen Grünanlagen nicht so einfach. Aber wir haben von unserer Wohnung zu Hause aus einige Orte, die wir haben, sei es ein Zwetschgenbaum im Kindergarten, den wir nutzen dürfen, sei es aber auch andere Stellen, die ja, uns Obst bringen, im Herbst zum Beispiel.
Okay, soweit. Wo geht's als nächstes hin? Was ist die nächste Station?
Ja, das wäre natürlich schön, wenn man von Luft, Liebe und den Früchten des Englischen Gartens leben könnte. Ist leider nicht die Realität. Und deswegen zeige ich euch jetzt als nächstes die Stelle, wo ich meinen Geldbeutel ökosozial mache.
So, jetzt stehen wir hier, glaube ich, im Lehel, das gehört schon dazu, und zwar vor der GLS-Bank. Du hast schon angedeutet, warum uns der Weg hierher führt. Was erklärst du, erläuterst du den Leuten hier?
Die ökosoziale Finanzwelt, in kurz. Also es gibt eigentlich von der Fahrradversicherung bis zum Girokonto, bis zum Investmentfonds, alles auch in hellgrün oder dunkelgrün, je nachdem, wie genau man einsteigen will. Es gibt diesen großen Begriff grünes Geld. Und unsere ganze finanzielle Seite ist eben ökosozial machbar. Ich stelle mich dann immer hin, ich war lange Kunde bei der Deutschen Bank, hatte so ein junges Konto seit 20, 30 Jahren und wusste, man sollte eigentlich da mal drauf achten. Hab dann gelesen, dass die Deutsche Bank 7 Milliarden Verlust hatte, das war 2015. Und das war nicht, weil sie schlecht gewirtschaftet hat, sondern weil sie zu so viel verurteilt worden ist, zu so viel Strafzahlungen. Also jetzt ganz virulent, ganz toll ist, dass die Deutsche Bank die beste Bank war, um Geldwäsche für russische Oligarchen zu machen. Das war schon 2015 klar. Da war sogar noch der jetzige Chef vom Russland-Geschäft. Und ja, da wäscht man halt schön das Geld raus aus Russland in kurz. Dann meistens erklären dann die LehrerInnen, die dabei sind, nochmal, was Geldwäsche genau ist. Und ich habe mir nur gedacht, ich bin nicht der Wahnsinnsfinanztyp, aber ich möchte nicht, dass mit meinem Girokonto, mit meinem Geld letztendlich sowas mit unterstützt wird. Auch wenn es wenige Euro sind vergleichsweise, die ich da dann lasse, möchte ich das nicht. Und habe mich dann umgeguckt und bin zu verschiedenen Banken gegangen. Es gibt eben ökosoziale Banken. Ich habe auf meinem Handout die drei, die ich empfehle, weil sie ein Girokonto haben. Das heißt also, dass quasi auch für jeden im Alltag abwickelbar ist. Das ist einerseits die Ethikbank, die hat aber keine Filiale in München. Andererseits die Triodos Bank, das ist auch eine Online-Bank, aus den Niederlanden kommen mit deutscher Niederlassungsgenehmigung, aber auch ohne Filiale. Und als drittes, und da stehen wir jetzt davor, mit einer Filiale in München, die GLS Bank. Die GLS Bank ist auch die gläserne Bank. GLS heißt Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Kommt aus dem Anthroposophischen, Das erkläre ich dann hier, das sind die mit den Waldorfschulen und wurde eigentlich 75 gegründet, weil in Bochum Leute einen Kindergarten gegründet haben und dazu Finanzierung brauchten und eben auch teilweise aus dem Finanzwesen kamen und gedacht haben, oh, das hat alles gut funktioniert. Wir brauchen eigentlich noch viel mehr nachhaltig denkende Finanzmodelle und haben dann diese Bank gegründet. Was ich sehr, sehr schön finde an der Stelle hier, ist die Symbolik. Was war hier vorher drin? Hier war bis 2008 die Hypo Real Estate mit ihrem Hauptsitz, die hier ganz groß im Lehel auftrumpfen wollte und dann auch noch größer im Lehel Carré, das ist so nicht weit von hier, einen riesigen Geschäftsblock hergerichtet hat. Ja, und die Hypo Real Estate wurde dann von Frau Merkel als systemrelevant erklärt, 2008, 2009, mit 123 Milliarden an Garantien gerettet. Und mittlerweile ist sie gespalten in eine Bad Bank, die ist jetzt am Stadtrand von München, irgendwo in einem Gewerbegebiet, wo es nicht so sehr auffällt. Und das Schöne ist aber, Banken haben von den Immobilien her gewisse Standards an Sicherheit. Und es gibt sehr wenig Bankgebäude in München und die GLS Bank war damals schon auf der Suche nach einem größeren Bankgebäude und ist dann da reingegangen. Also man sieht, wenn man es weiß, wie doch die besseren, langfristigeren Alternativen langsam in unserer Gesellschaft Fuß fassen und das alte, fragwürdige ersetzen.
Sag doch nochmal, was das Besondere an der GLS Bank oder auch an den anderen ethischen Banken sind, wenn die Geld leihen, Kredite vergeben. An wen vergeben sie nicht? Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und dann natürlich als nächstes, an wen vergeben sie beispielhaft?
Genau, also die GLS Bank hat Ausschlusskriterien. Jede Bank hat verschiedene Ausschlusskriterien. Ich glaube, GLS Bank vergibt nicht an Atomenergieprojekte, an Pornografie zum Beispiel nicht, an Alkohol nicht. Sie haben also Ausschlusskriterien einerseits, das sind die sogenannten Negativkriterien. Andererseits haben sie positive Kriterien. Und das zeige ich dann immer, indem ich ein Kundenmagazin dabei habe und das sogenannte Herzstück auf Schlage. Alle 4 Monate gibt die GLS Bank ein Magazin raus, wo sie sagt, wo sie das Geld angelegt hat. Und zwar Soziales zum Beispiel jetzt 23 neue Kredite. Wohnen, also nachhaltiges Wohnen in dem Fall 23. Energie 23 Kredite. Bildung 30 Kredite. Ernährung 41 Kredite und nachhaltige Wirtschaft 37 neue Kredite. Wir vergeben also so einige Millionen für neue, gute Entwicklungen. Allerdings ist die GLS Bank auch nicht die Caritas, also das heißt, sie ist eine Bank, die vergibt für ein glaubwürdiges Projekt einen Kredit und möchte den auch wieder zurückgezahlt haben. Das ist das Geschäft von Banken. Und jetzt frage ich dann meistens in die Runde, sagt mir doch mal eine Postleitzahl und erkläre dann ein Projekt, das unter dieser Postleitzahl oder in der Nähe erstellt worden ist. Zum Beispiel hier haben wir eins, nehme ich jetzt mal raus, Tiny House Village GmbH in Mehlmeisel. 9,5, ich schätze mal, das ist irgendwo in Franken, ein Grundstückskauf anscheinend für Leute mit 700.000 Euro, die lauter Tiny Houses bauen wollen und damit quasi einen Nachhaltigkeitstrend im Bausektor verfolgen.
Du hast es erwähnt, die GLS Bank ist anthroposophisch beeinflusst, geleitet, wie auch immer man das nennt. Wer das jetzt nicht mag von den Hörerinnen und Hörern, du hast es auch erwähnt, es gibt genug andere Alternativen. Es gibt die Triodos Bank, es gibt die Ethik Bank.
Wobei die Triodos Bank ja auch gleich wieder von anthroposophischem Hintergrund ist.
Okay, man kommt anscheinend den Anthroposophen nicht aus. Nein, Quatsch, es gibt die Ethik Bank und es gibt auch noch die Umweltbank, das muss man dazu sagen.
Ja, die Umweltbank hat kein Girokonto, deswegen habe ich die hier nicht erwähnt, aber die Umweltbank ist auch eine und es gibt auch zig andere. Ich habe dann ein Buch dabei, das ist von Max Demel, das heißt Grünes Geld und es ist so seit Jahrzehnten die Übersicht für nachhaltige Banken. Es gibt auch viele christliche Banken zum Beispiel, die nachhaltig anlegen oder islamische Banken, die halal, wenn man so will, anlegen. Weil ganz viele Glaubensgemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften ganzheitlich denken und da auch das Finanzielle immer mitgedacht haben. Es gibt auch von den Quäkern in Amerika Banken. Die habe ich jetzt eben, weil bei Religion es natürlich immer auch so ein bisschen schnell in die Eiferer-Ecke geht, erstmal so ein bisschen zurückgestellt und versucht, die möglichst sachlichen zu tun. Aber du hast recht, Anthroposophen werden von manchen Leuten auch als skeptisch gesehen, als eine skeptische Weltanschauungsgemeinschaft. Da kann ich nur sagen, mit meiner Tour versuche ich Mut zu machen, Schritte zu tun hin zu Lösungen. Welche das sind, ist für jeden Menschen sehr komplex. Ich kann da keine richtig verbindlichen allgemeinen Sachen geben. Ich kann auf diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten hinweisen. Es sind teilweise Zwerglösungen. Sie sind da im Kleinen. Es sind Keime, es sind kleine Pflänzchen und der Einzelne oder die Einzelne muss entscheiden, welche davon nehme ich an, gieße ich und lasse sie wachsen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir stehen immer noch von der GLS Bank. Unsere kleine Tour ist jetzt zu Ende. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Es war auch vieles dabei, was ich noch nicht kannte. Was sollen denn die TeilnehmerInnen mitnehmen nach dieser Tour? Was ist so deine Idee, wie das funktionieren soll? Und was sind deine Eindrücke? Hat das geklappt dann auch?
Nachhaltigkeit braucht drei Dinge. Demut, langen Atem und Humor. Und wenn ich das geschafft habe, so zu vermitteln und die gescheite Nachhaltigkeit von dem Greenwashing zu unterscheiden, irgendwie in Ansätzen oder da einen Denkprozess angeregt habe und vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein geschafft habe, dann war die Tour schon ein Erfolg. Ich habe ja ein Handout mit diesen ganzen Stationen, wo ich die Weblinks oder die Adressen drauf habe. Wenn dann einer vielleicht Lust hat, eins anzugreifen oder jemanden anderen informiert darüber, dass er das doch machen könnte, in seinem Leben was umzubauen, dann habe ich gewonnen. Das ist der Beweggrund dieser Tour. Ich finde, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in München schwierig zu bekommen. Wir wissen alle, dass es da wenig Budgets dafür gibt, dass viele LehrerInnen das könnten, aber teilweise nicht machen können, weil sie nicht die Zeit dafür bewerkstelligt bekommen. Ich habe hier einen Weg gefunden, meine Nachhaltigkeitsvorschläge an die Öffentlichkeit zu bringen und habe das hier seit den letzten 7 Jahren und bin froh, dass es da immer wieder weitergeht und viel Interesse gibt.
Was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben ja jetzt nur 4 Stationen gemacht, aber auch das, was du gesagt hast, du legst den Schwerpunkt schon auf beim ökosozialen Rundgang auf das Soziale, oder täusche ich mich da? Öko kommt zur Sprache, also jetzt hier in unserem Gespräch, aber ich fand jetzt schon, oder so habe ich es empfunden, dass du gerade auf das Soziale großen Wert legst. Das finde ich auch wichtig, weil es ja oft andersrum ist, wenn man von Nachhaltigkeit spricht im öffentlichen Diskurs, geht es ja meistens nur ums Ökologische.
Ja, also zugespitzt geht es nicht darum, mit dem Tesla und seinem Recap Cappuccino fortzufahren und gut vegan zu essen in einem Top-Restaurant. Es geht um mehr und diese Dimension der sozialen Nachhaltigkeit kann jeder auch nachlesen auf Wikipedia, gehört zu diesen drei Grundbedingungen von Nachhaltigkeit, seit die UN das 1987 etabliert haben, dieses Konstrukt der nachhaltigen Denke und auch die ganze Wissenschaft ist voll davon. Es wird nur vergessen landläufig. Deswegen bin ich viel beim Sozialen, aber stelle eigentlich bei meistens Initiativen vor, die beides sind. Also die GLS-Bank ist ökosozial. Es geht schon um das Wort. Ich weigere mich oft, nachhaltig zu verwenden, weil das so weichgewaschen ist und jeder Finanzberater das als nachhaltige Lösung bei sich auch teilweise für irgendwelche Anlagen in Waffen, weil die nachhaltig sicher sind, benutzt. Deswegen sage ich ökosozialer Spaziergang.
Jetzt habe ich 4 Stationen miterleben dürfen. Wo gehst du denn noch hin? Also du musst mir jetzt nicht alle nennen, aber so ein paar noch, dass die Hörerinnen und Hörer so einen Eindruck bekommen.
Ich gehe dann weiter zu meinem ökosozialen Supermarkt und dann geht's weiter zur ökosozialen Modestation, denn dieser ganze Rundgang ist aufgebaut mit einem roten Faden. Der rote Faden ist eigentlich unser CO2-Fußabdruck individuell in Deutschland pro Kopf, wie der sich aufteilt nach verschiedenen Sektoren. Da haben wir Ernährung, da haben wir Mobilität, da haben wir sonstigen Konsum. Und wenn man so genau hinguckt, ist Ernährung, wo wir, glaube ich, gerade eine Riesendebatte und einen Riesenbewusstseinswandel in der Gesellschaft haben, ja, einer von, also das ist ein Segment mit 14% wird das da beziffert vom Umweltbundesamt. Und der sonstige Konsum hat 40%. Und was da dahinter steckt, ist dann zum Beispiel meine Mode, meine Möbel. Wie unterstütze ich soziale Betriebe, also wo Menschen arbeiten, die Langzeitarbeitslosigkeit quasi haben und wieder integriert werden durch coole Jobs und die wir unterstützen können, dadurch, dass wir diese Leute beauftragen, zum Beispiel ein Fahrrad zu reparieren und so weiter und so weiter. Der rote Faden ist, dass es ein riesen Querschnitt ist und in jedem Leben eigentlich auch dann andere Aktivitäten braucht. Also ein Student hat einen völlig anderen Ansatz, nachhaltig zu leben, als eine Familie mit 5 Kindern.
Du hast jetzt gesagt, ökosozialer Supermarkt, ökosozialer Modeladen, ein bisschen noch, fütter uns noch mit ein bisschen, wo geht's noch hin? Und wo endet das Ganze dann?
Ach ja, aber dann habe ich euch die ganze Tour erzählt und ich möchte, dass ihr zu mir kommt und mit mir die Tour geht.
Andeutungsweise.
Also enden tut die Tour am Viktualienmarkt vor einem Reisebüro. Das ist aber kein nachhaltiges Reisebüro, sondern es ist ein Reisebüro mit einem Kreuzfahrtschiff im Schaufenster. Und da zeige ich dann aber, wie man durch eine Website, die forumandersreisen.de heißt und wie man vor allem durch Klimakompensation mit atmosphäre.de nachhaltig gescheit verreisen kann.
Das andere muss jetzt einfach noch ein Geheimnis bleiben. Wer da wirklich alles kennenlernen will, muss an deinem Rundgang teilnehmen. Wann findet der nächste ökosoziale Spaziergang statt?
Man kann mich ja jederzeit auch buchen als Gruppe mit Freunden oder Bekannten oder im Unternehmen, das Team. Da bin ich flexibel einsetzbar und kann fast zu jeder Tages- und Nachtzeit es möglich machen. Öffentliche Rundgänge habe ich bei verschiedenen Bildungsträgern. Den nächsten zum Beispiel bei Stadtreisen München am Samstag, den 26. November um 15 Uhr. Wann die nächsten sind, das ist jetzt gerade die Jahresplanung fürs nächste Jahr da, kann man auf meiner Website www.stadtführer-max.de, also Führer, weil es kein Ü ist, sondern UE, Stadtführer-max.de nachlesen.
Da stehen die Infos und da steht der Kontakt. Max, ich danke dir vielmals.
Bitte, vielen Dank fürs Interesse, Dietmar. Und vielen Dank an Radio Lora fürs Interesse.
Und damit sind wir am Ende der 6. Sendung aus unserer Reihe Wo München fair ist angelangt. Die nächste Sendung können Sie am Dienstag, den 22. November um 17 Uhr hören. Dann geht es um faire Beschaffung bzw. den fairen Einkauf der Münchner Stadtverwaltung. Verantwortlich war Dietmar Freitsmittel für die vergangene Stunde und der verabschiedet sich jetzt auch am Mikrofon. Weiter geht es jetzt mit dem Lora-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.